Ja, vom Sklavenhaus zum Freudenfest. Dazu sind wir eingeladen. Das muss man sich aber zuerst ein wenig bewusst werden, auch was das bedeutet. Ein Weg aufzuzeigen. Und es ist mir eine große Freude, euch heute einfach mitzunehmen in auf diesen Weg. Schlussendlich geht es doch bei uns Menschen, beim Leben von uns Menschen darum, dass wir die ursprüngliche Berufung wieder erlangen, die Gott damals im Paradies für uns ausgesprochen hat. Um das geht es eigentlich, oder? Gott möchte, dass du wieder dorthin gehen kannst oder dort bist, wo er dich einmal hingedacht hat. Und es ist mir eine große Freude, euch da auf diesen Weg mitzunehmen. Ich möchte aber noch ganz kurz auf den letzten Sonntag eingehen. Da war ein Bild, ihr mögt euch vielleicht erinnern, es ging um ein Fundament und ich habe das da für mich ganz kurz aufgezeigt. Für was ist ein Fundament gut? Was meint ihr? Es trägt. In der Physik sagt man, es nimmt horizontale und vertikale Kräfte auf und schaut, dass das Haus, das darauf gebaut wird, nicht einfällt, sondern stabil steht. Und diese Pfähle, die können unterschiedlich ausgelegt werden. Zum einen sind das, und da glaube ich ganz fest dran, Menschen in eurem Leben, die euch helfen, euer Leben stabil zu bauen. Es sind aber auch Tätigkeiten, die in eurem Leben wichtig sind. Und ich habe für mich so ein paar dieser Pfähle aufgeschrieben. Einer ist der Glaube. Ein anderer könnte die Liebe sein. Oder die Bibellese, die Gebete, deine Taten. Da, wo du anderen hilfst. Da, wo du verkündigst. Da, wo deine Familie ist. Da, wo du arbeitest oder deine Gemeinde. All dies trägt dazu bei, dass dein Leben eine Stabilität bekommt und du der Berufung, die Gott in dich hineingelegt hat, eben auch gerecht werden kannst. Wir kommen zum Bibeltext von heute, vom Sklavenhaus zum Freudenfest. Zuerst denke ich, ist es wichtig zu realisieren, wo wir überhaupt stehen. Das heißt, oder wo wir standen, wenn wir schon lange auf dem Weg sind. Einmal waren wir ja auch, wenn wir dieses Bild nehmen, in Ägypten, versklavt. Vielleicht ist es schon so lange her, dass wir uns gar nicht mehr daran erinnern. Vielleicht sind dir aber noch gewisse Elemente aus deinem Leben einfach so spürbar, dass du sie erkennst und siehst, genau, damals, da war ich noch ein Sklave. Ein Sklave meiner selbst, ein Sklave des Geldes, ein Sklave von weiß ich was. Und dann, und das sehen wir jetzt in diesem Bild vom Auszug ganz deutlich, gibt es eine Zeit der Vorbereitung. In dieser Zeit der Vorbereitung hat Gott sich mit Mose oder durch Mose etwas ausgedacht. Gott hat sich ausgedacht, dass er ein Symbol hineinlegen möchte. Dieses Passahlamm. Es sind noch andere Symbole, die dann kommen auf dem Weg, aber das erste ist dieses Passahlamm. Und für dieses Passahlamm gab es ganz bestimmte Anordnungen. Könnt ihr nachlesen im 2. Mose 12. Und ich möchte euch einfach ein Stück weit hineinnehmen. Einer der Aufträge war, dass sie das Passahlamm in Familien feiern mussten. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung für das Passa. Und dann heißt es als allerersten Punkt, kein Fremder darf davon essen. Ganz am Anfang. Kein Fremder darf davon essen. Jeder mit Geld gekaufte Sklave aber sollst du beschneiden, dann darf er davon essen. Also Leute, die zur Familie gehörten, auch wenn sie von außen kamen, wenn sie beschnitten waren, dann durften sie davon essen. Die beisaßen oder ein Tagelöhner darf nicht davon essen. In ein und demselben Haus soll es gegessen werden. Du darfst nichts von dem Fleisch aus dem Haus tragen und ihr dürft keine Knochen zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll sich daran halten. Das war der Auftrag. Und ihr seht, es gibt einen Punkt, der ist entscheidend, das ist die ganze Familie. Und der zweite Punkt ist die Beschneidung. Und im Neuen Testament kennen wir die Beschneidung des Herzens. Da komme ich dann im Laufe der Predigt noch darauf. Für mich ein Punkt, und auf den komme ich immer wieder heute im Laufe des Morgens, ist der: Gott liebt dich. Er möchte, dass du zu seiner Familie gehörst. Punkt. Die beschnittenen Herzen. Wisst ihr etwas über die beschnittenen Herzen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Oder ist das etwas, das uns so fremd ist, wie die jüdische Kultur uns manchmal fremd ist? Ich möchte euch den Text lesen von Römer 2,29. Dort steht: Nein, wirklich Jude ist man, wenn man im tiefsten Innersten ist. Und die wahre Beschneidung ist eine Sache des Herzens. Sie geschieht durch den Geist und nicht durch den Buchstaben des Gesetzes. Dafür gibt es keine Bestätigung durch Menschen, sondern nur durch Gott. Jetzt kommen wir da ein Stück weit in die jüdische Tradition hinein. Jeder Bub, der 8 Monate alt war, wurde beschnitten. Das war das äußere Zeichen. Damit konnte jeder Mensch sehen, wer ein Jude war. Aufgrund der Beschneidung. Bei den Mädchen konnte man das nicht sehen, nur bei den Burschen. Das ist doch spannend, aber das ist nicht das Thema von heute Morgen. Aber es war genug, wenn der männliche oder ein männlicher Nachkommen beschnitten war. Und das war sichtbar. Aber hier spricht Gott von etwas, was unsichtbar ist. Etwas, das man nicht mit den Augen sieht. Etwas, das in unserem Geist drin passiert. Und das ist, wie soll ich sagen, viel schwieriger auf die eine Art. Und auf die andere Art, denke ich, ist es viel einfacher auch, weil unser Geist uns Zeugnis gibt. Und in Römer 8 steht es dann, was uns die Gotteskindschaft bestätigt. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Hier sind wir wieder bei den Sklaven und dem Sklavenhaus in Ägypten. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ist interessant. Wenn diese Beschneidung in unserem Herzen nicht geschehen ist, dann müssten wir wieder Angst haben. Aber der Römerbrief schreibt dann: Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen: Abba, lieber Vater. Und jetzt bin ich ein wenig zwischen Malden und dem Neuen Testament hin und her gesprungen. Dieses Abba, lieber Vater, war für das Volk Israel nicht da. Diese Aussage, die kommt erst im Neuen Testament. Im Alten Testament galt das Einhalten der Gesetze und die Beschneidung. Und hier sagt Gott zu dir, Gott, oder sage ich zu dir, Gott liebt dich und möchte, dass du ihm Abba, lieber Vater, sagen darfst. Aber es braucht etwas, nämlich dass wir uns aufmachen. Und hier sind wir genau wieder am Ort, wo das Volk Israel auch stand. In Ägypten war es interessant. In Ägypten gab es Kultur. In Ägypten wurden Theater aufgeführt. Es gab Musik. Es gab Schulen. Alles war geordnet. Das verheißene Land war weit weg, irgendwo da draußen, wo nichts war, wo sie früher wussten, dass man die Kühe und die Schafe weiden konnte. Die Bereitschaft zu gehen. Haben wir diese Bereitschaft in uns, uns aufzumachen wie damals? Die Bereitschaft, das zu tun, was Gott uns vorbereitet hat. Ich habe hier noch aufgeschrieben, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern was er sieht den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hier geht es um das Nachmachen. Wir sehen, wie Gott etwas macht und wir machen es ihm nach. Wir bleiben an dem, was er uns vorgezeigt hat. Und da komme ich ganz stark auch auf den Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Er möchte, dass wir ihm nacheifern. Das Passamal, das war der Anfang. Und dann ging es darum, sich aufzumachen, aufzustehen. Wisst ihr noch, wie sie das Passamal genommen haben? Wer hat das mal gelesen? Sind die alle so bequem auf dem Sofa gelegen oder um einen Tisch herumgesessen? Sie hatten den Auftrag, angezogen zu sein mit ihren Mänteln und Kitteln, ihren Stab in der Hand zu haben und im Stehen dieses Mahl zu essen, bereit zu gehen, bereit sich aufzumachen. So wie wenn jemand in Hast ist und schnell gehen muss. Es hat immer eine Bedeutung auch. Dann machten sie sich also auf den Weg. Als Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg zum Land der Philister. Das ist das nächste Bild, das ich gemacht habe. Die rote Linie, das wäre der schnellste Weg gewesen, oder? Gott führte sie also nicht den Weg zum Land der Philister, obwohl das der nächste gewesen wäre. Und jetzt kommt es, und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich das lese. Da steht nämlich, denn Gott dachte, das Volk könnte es bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen, wenn es in einen Krieg verwickelt wird. Gott hat sich also etwas dabei gedacht, dass er das Volk einen Umweg führte. Und wisst ihr, wie das Volk, diese rund 400.000 Männer, wie die miteinander gelaufen sind? So wie wenn der Männerclub auf einen Waldspaziergang geht, oder? Einige hinten, einige vorn, einige mögen nicht mehr. So habe ich mir das vorgestellt, bis ich in der Bibel gelesen habe, dass das ganz anders war. Dort heißt es nämlich, so ließ Gott das Volk einen Umweg nehmen, den Wüstenweg zum Schilfmeer, das ist das, was wir da sehen, da ist das Schilfmeer, das hatte früher vielleicht noch etwas mehr Wasser, das ist schwierig zu sagen, es war auf jeden Fall genug, um nicht einfach so durchzukommen und auf jeden Fall auch genug, dass dann die ganzen Ägypter darin ertrunken sind. Aber es geht noch weiter, also er hat sie einen anderen Weg geführt und dann heißt es, und in Kampfordnung zogen die Israeliten aus dem Land Ägypten hinauf. In Kampfordnung. Was könnte das bedeuten? Also im Kindergarten muss man Zweierkolonne gehen, oder? Zweierkolonne machen. Kampfanordnung ist, glaube ich, etwas mehr wie Zweierkolonne, oder? Die sind vielleicht 8 oder 16 oder 32 und sind sie losmarschiert. Es ist schwierig, sich das vorzustellen. Aber es ist auch schwierig, sich das vorzustellen, dass heute die Gemeinde, wenn sie unterwegs ist, von Ägypten ins verheißene Land, eigentlich den Auftrag hat, in Kampfordnung zu gehen. Und nicht so wie ein Männerclub, der auf einem Rigi-Spaziergang ist, oder? Obwohl das auch schön ist. Also das habe ich nicht selber erfunden, das steht da. He? Müsst ihr mal nachlesen. Und dann gibt es noch etwas Schönes, weil sie in dieser Kampfordnung gegangen sind und weil sie den Weg gegangen sind, den Gott ihnen vorausgesagt hat, ist etwas passiert. Es steht da in 2. Mose 13, 20, die folgende. Und sie brachen von Sukkot auf und lagerten in Etam am Rande der Wüste. Und dann heißt es, der Herr aber ging vor ihnen her. Am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So, dass sie Tag und Nacht gehen konnten. Ist auch wieder spannend, oder? Gott geht uns voran. Am Tag, dass man ihn sieht, und in der Nacht, dass man ihn sieht, so dass man immer gehen kann. Und Gott hat ja auch dem Volk dann die Kraft gegeben, dass sie das überhaupt machen konnten. Alt und jung, vom Baby bis zum Ältesten. Und in Vers 22 heißt es dann, nie wich am Tage die Wolkensäule, noch bei Nacht die Feuersäule von der Spitze des Volkes. Nie. Die war immer da. Die war immer da. Und hier wieder mein Aufruf an euch, Gott liebt dich und er möchte dich durch dein Leben hindurch leiten. So wie er damals das Volk geleitet hat. Und dann manchmal gibt es Probleme. Und die Probleme, von denen lesen wir jetzt gleich. 2. Mose Kapitel 14 von Vers 3 an. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, das ist das, was Gott sagt, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Das ist, als sie vom Kurs abgekommen sind, oder? Hat Gott sich gedacht, jetzt denkt der Pharao, die verirren sich da irgendwo in der Wüste. Dem König von Ägypten wurde gemeldet, dass das Volk geflohen sei. Irgendjemand hat dieses Gerücht aufgebracht. Da wandte sich das Herz des Pharaos und seiner Diener gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst entlassen haben? Jetzt merken sie erst, dass sie kein Anrecht mehr haben an diesem Volk Israel eigentlich. Sie haben sie nicht offiziell entlassen. Mose und Aaron haben ja darum gebeten, um anbeten zu dürfen, am Horeb, am Sinai. Und da, nach 10 Plagen, hat er ihnen das dann gestattet. Aber dass sie abhauen, das war nicht vorgesehen. Wisst ihr, und so ist es manchmal auch in der Welt, oder? Der Teufel, der hat uns nicht einfach so freigegeben, dass wir zu Gott gehen. Es war nicht vorgesehen, dass wir abhauen. Gut, und dann geht es weiter. Und er spannte seine Streitwagen an und nahm sein Volk mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle anderen Streitwagen Ägyptens. Und auf jedem waren hervorragende Kämpfer. Also Pharao hat sich auf den Weg gemacht. Und jetzt passiert natürlich etwas, als die Israeliten das hören, das Vernehmen, das Grollen der Kriegswagen, das Donnern hören, heißt es in Exodus 14. Und sie sprachen zu Mose, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns herausgeholt hast, damit wir in der Wüste sterben. Eine Anklage an Gott. Wären wir doch in Ägypten gestorben. Was hast du uns angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen den Ägyptern dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Furcht. Furcht, die so groß ist, dass man wieder zurück möchte. Und Gott sagt, ich liebe dich auch in größter Gefahr. Und Gott liebt dich auch, wenn du ihn über die aktuelle Situation anklagst. Wäre es nicht viel schöner gewesen, wenn damals und überhaupt? Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen. Und seht, welche Hilfe der Herr euch heute erweisen wird. Ich finde das auch wieder so spannend, oder? Bleibt stehen und seht, welche Hilfe euch der Herr heute erweisen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals mehr wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch stille verhalten. Keine Angst, keine Furcht. Und dann kommt eine neue Anweisung. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Also Mose hat offensichtlich mindestens in seinem Herzen geschrien, als er das Ganze gesehen hat. Was soll ich jetzt mit den 400.000 machen da in der Wüste? Kein Essen. Die Armee des Pharaon ist hinter mir her. Wir sind in der Wüste, vor uns das Meer. Was soll ich noch machen? Und Gott sprach, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Also jetzt, wo die Not am größten ist, wo die Kämpfer im Anmarsch sind, spricht Gott, jetzt ist Zeit des Aufbruchs. Du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. Und das ist dann auch so geschehen. Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Bis jetzt war ja die Feuersäule oder die Wolkensäule immer vorher. Jetzt passiert etwas Spezielles. Da brach der Bote Gottes auf, der vor dem Heer Israels ging und begab sich hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von ihrer Spitze und stellte sich hinter sie. Jetzt mussten sie alleine durch den Jordan gehen. Niemand ging voraus. Den Weg sahen sie, das war nicht so schwierig, oder? Links und rechts Wasser und eine trockene Straße, die da durchführt. Und Gott stellt sich hinter sie. Und kam zwischen das Heer Ägyptens und das Heer Israels. Und die Wolke kam, und mit der Wolke kam die Finsternis. Dann aber erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen sie einander nicht näher die ganze Nacht. Das heißt, das Volk Israel ist vorausgegangen, die Wolke oder die Feuersäule zwischendrin, die Ägypter hinten nach. So kamen sie einander die ganze Nacht nicht näher. Obwohl die Ägypter die tollen Streitwagen hatten, konnten sie nicht aufschließen. Mose aber streckte seine Hand über das Meer und der Herr trieb das Meer während der ganzen Nacht durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken und das Wasser spaltete sich. Und auf trockenem Boden gingen die Israeliten mitten ins Meer hinein, während das Wasser zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken eine Mauer bildete. Ist doch interessant, oder? So die gescheiten Philosophen sagen, ja, das Meer ist schnell ausgetrocknet. Aber dann können sie ja keine Mauer bilden, oder? Oder ihr kennt ja vielleicht diesen Witz wo vom Studenten, oder? Der gerufen hat, Halleluja, Gott hat das Volk Israel durchs Meer geführt. Dann kommt ein gescheiter Professor und sagt ihm, nein, weißt du, es war ganz niedrig, das Meer, und das ist nur schnell ausgetrocknet. Und dann ist dieser junge Student etwas still und liest weiter und dann schreit er wieder, Halleluja, Halleluja. Und dann fragt der Professor, warum? Und er sagt, ja, in diesem niedrigen Wasser sind die Ägypter alle ersoffen. Ja, die Bibel sagt es uns, es waren Mauern von Wasser. Und die Ägypter verfolgten sie. Und sie kamen hinter ihnen her mit all ihren Rossen und Streitwagen und Reiter, gingen sie auch in dieses Meer hinein. Und dann heißt es weiter im Vers 24, und um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr in einer Feuer- und Wolkensäule auf das Heer Ägyptens und brachte das Heer Ägyptens in Verwirrung. Er lenkte die Räder ihrer Wagen vom Wege ab und ließen sie nur mühsam vorankommen. Da sprach Ägypten, ich will vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen Ägypten. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer und das Wasser soll zurückkehren über Ägypten, über ihre Streitwagen und seine Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus, also nicht mehr den Stab, nur seine Hand, über das Meer und beim Aufbruch des Morgens kehrte das Meer in sein Bett zurück. Die Ägypter aber flohen ihnen entgegen. So warf der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Und das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Streitwagen und die Reiter des ganzen Heeres des Pharaos, die hinter ihnen her waren, in das Meer. Kein einziger von ihnen blieb übrig. Pharao hat nicht nur die 600 besten Wagen geschickt, 600 besten Flugzeuge oder was immer, sondern das ganze Heer hatte diesem Volk nachgeschickt, waren ja auch 400.000 Leute. Und die Bibel berichtet uns, kein einziger blieb übrig. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens. Und Israel sah Ägypten tot am Ufer des Meeres. Und da hat Israel erkannt, wie gnädig Gott mit ihm ist. Und sie haben angefangen, Gott zu danken. Sie haben angefangen, wirklich an Gott zu glauben. Kurz vorher hatten sie noch große Zweifel. Kurz vorher wollten sie wieder zurück nach Ägypten kehren, ganz freiwillig. Es ist egal, wenn wir da dienen müssen. Wir gehen wieder zurück. Wir wollen nicht frei sein. Es ist uns genug, wenn wir überleben. Sie glaubten an Gott, weil sie Gott durch ein Wunder erfahren haben. Und dann geschieht etwas Spezielles. Es gibt ein Freudenfest auf der anderen Seite, als sie angekommen sind. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sprachen, singen will ich dem Herrn, denn hoch hat er sich erhoben. Ross und Reiter hat er ins Meer geschleudert. Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. Er wurde mir zur Rettung. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Und auch die Schwester von Mose und Aaron, die Prophetin Miriam, hat dann ein großes Freudenfest mit allen jungen Frauen damals getanzt, mit Trommeln und Reigentanzen. Und Israel hat, und Mose hat so das ganze Volk Israel hindurchgebracht. Aber wisst ihr, was das Verrückte ist? Sie stehen ja erst da, irgendwo, auf der Karte. Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Und auch als sie hier angekommen sind am Berg Sinai und die Gebote direkt von Gott empfangen haben, stand noch eine ganze Menge vor ihnen. 40 Jahre lang sind sie in diesem Gebiet herumgeirrt. Da werden wir aber später darauf zurückkommen. Aber ich möchte es mal damit bewenden lassen und einfach noch ein Stück vorwärts gehen in unsere Geschichte hinein. Wir können diese Geschichte vom Auszug Ägyptens rein historisch betrachten und abhaken und sagen, ja, vielleicht ist es wahr, vielleicht ist es auch nicht wahr und vielleicht war das Schilfmeer wirklich nur ganz niedrig und vielleicht sind die Ägypter halt ersoffen, weil es so sumpfig war oder weiß ich welche Geschichte. Aber wir können auch versuchen, darin eine Parallele, eine Vorherschattung von dem zu sehen, was Jesus Christus für uns, für dich und für mich getan hat. Und dann bekommen die einzelnen Schritte plötzlich eine Bedeutung. Wir alle waren einmal in der Wüste. Vielleicht fühlst du dich heute noch dort. In der Sklaverei der Sünde. In Ägypten. Durch das Kreuz von Golgatha haben wir erfahren, dass Gott mit uns ist. Durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Das Kreuz auf Golgatha ist jedem Menschen, egal woher er kommt, egal was er getan hat, egal ob jung oder alt, ob als Jude, als Christ, als Muslim, als Buddhist oder weiß ich was geboren. Es gilt für jeden. Das Opferlamm ist uns geschenkt. Aufmachen müssen wir uns selbst. Und darum ist es so wichtig auch, dass das Wort Gottes verkündigt wird, damit möglichst viele Menschen diese Botschaft hören, dass Jesus Christus gestorben ist für alle Menschen. Es gibt vielleicht einen Unterschied von einer christlichen Gesinnung, also ob wir so eben christlich aufgewachsen sind, ab und zu mal in die Kirche gehen und dem, was es bedeutet, wirklich mit Christus unterwegs zu sein. In der christlichen Gesinnung kommen immer wieder diese Zweifel über uns, weil wir versuchen ja eben gerecht zu werden oder durch Werke irgendetwas zu machen oder wir versuchen unseren Glauben irgendwie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Aber am Ende ist immer der Zweifel da. Genügt es? Genügt es? Und am Donnerstag hatten wir einen eindrücklichen Nachmittag mit Roland Laubscher, der Leiter des Gebetshauses, in dem übrigens Bettina arbeitet, oder dem ehemaligen Leiter. Und er hat uns aufgezeigt, in einer ganz einfachen Art und Weise, dass es irgendwie eine Grenze gibt. Und er hat das so aufgezeigt. Wir als Menschen die christlich geprägt sind, sehen Christus vor uns. Wir sehen das Kreuz, dass Christus gestorben ist für uns. Und Roland hat dann gesagt, und es gibt einen Punkt, und der ist eben in Römer 6 beschrieben. Wir wissen doch, der alte Mensch, der früher war, dass er mit Christus am Kreuz gestorben ist, das ist mir einige Buchstaben rausgefallen. Aber Römer 6 könnt ihr selber nachlesen. Mit Christus am Kreuz gestorben. Und es ist eben nicht nur auf Christus hinausgerichtet, sondern dass unser alter Mensch, unser altes Leben mit Christus gestorben ist. Und dann gibt es eine neue Zeit, die anfängt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in der Theologie, das aufzuzeigen. Einige sagen das, wenn wir die Geistestaufe empfangen. Ja, das könnte durchaus sein, wenn die Beschneidung im Herz gilt. Andere sagen, es ist die Taufe, wenn wir uns im Wasser taufen lassen, dann überschreiten wir diese rote Linie. Andere haben irgendwelche andere Erklärungen dazu. Ich denke, entscheidend für mich ist, dass der alte Mensch gestorben ist. Wir haben die Welt hinter uns gelassen und wir stehen vor dem Gnadenthron Gottes. Und ich habe das hier versucht, ein wenig aufzuzeigen. Die rote Linie, wo wir mit Christus gekreuzigt sind. Und dann, egal was wir tun, egal was wir machen, egal in welcher Position, in welchem Beruf wir stehen, wir sind vor dem Gnadenthron Gottes. Wir sind in der Anbetung. Christus ist für uns gestorben. Und wir sind jetzt in einem neuen Raum. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. In Römer 8 lesen wir den Hebräertext zuerst. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Gnadenthron treten. Dort werden wir Mitleid empfangen und Gnade empfinden. Wir werden Hilfe bekommen, wann immer wir sie brauchen. In einer Übersetzung heißt es auch, immer zur richtigen Zeit werden wir Hilfe bekommen. Finde ich auch noch ermutigend, oder? Dann Hebräer 10, 19 und 20. Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus vergossen hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Diesen Zugang hat er eröffnet, indem er seinen Weg durch den Vorhang freigemacht hat. Es ist ein neuer Weg für unser Leben. Und vielleicht hilft uns das noch, wenn wir uns überlegen, damals, als Christus gestorben ist, ist ja der Vorhang im Allerheiligsten entzweigerissen. Damit ist der Zugang frei. Vorher sind wir immer in der Furcht. Genügte es? Haben wir alle Gebote eingehalten? Haben wir alle Vorschriften eingehalten? Und jetzt gibt es etwas Neues. Wir sind durchgedrungen und hinter diesen Vorhang hindurchgekommen. Und Römer 8, 15 habe ich euch schon gelesen, ich lese ihn aber noch einmal, weil er einfach wirklich gut ist und das unterstreicht auch. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Es gibt auch ganz fromme Sklaven, oder? Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil ihr diesen Geist habt, können wir rufen, Abba, Vater. Damit verbunden ist eigentlich keine menschliche Leistung, sondern nur, dass wir wirklich bereit sind, unseren alten Adam, wie das in der Bibel auch immer wieder genannt wird, zu kreuzigen. Ihn nicht mehr wichtig zu nehmen. Ihn hinten anzustellen. Die erste Berufung ist dann eben nicht mehr eine weltliche Berufung, sondern die erste Berufung wird dann plötzlich zu einer himmlischen Berufung. Nämlich immer, egal was wir tun, egal welchen Beruf wir ausüben, egal um was es geht in unserem Leben, dass wir in dieser himmlischen Berufung laufen. Und das ist unsere erste Berufung, die uns als Menschen eigentlich zugegeben ist. In Epheser 2, Vers 11 heißt es: Erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher schon rein körperlich Heiden wart. Von den sogenannten Beschnittenen wurdet ihr die Unbeschnittenen genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschenhand vollzogen wurde, erlebt. Jetzt aber, aber jetzt gehört ihr zu Jesus Christus. Ihr, die ihr einst ferne wart, ihr seid nahe gekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Und da drin ist eigentlich das gesagt, um was es wirklich geht. Es geht nicht darum, dass wir christlich leben, sondern dass Christus in uns lebt. Genau. Denn wir sind Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Er hat dich von Anfang an bestimmt. Du hast eine Zugehörigkeit. Durch deine Zugehörigkeit zu Jesus Christus hat er dich so geschaffen, dass wir nur das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt oder vorbereitet, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist, dass wir die Menschen vor den Thron Gottes bringen. Den ich vorhin schon gezeigt habe, ich zeige den nochmals da. Das ist unser Auftrag. Die Menschen vor den Thron Gottes bringen und selber darin leben. Gott liebt dich so sehr, dass er dir diese Aufgabe von Anfang an zugedacht hat. Vor dem Thron Gottes zu stehen und andere Menschen in die Gegenwart Gottes hineinzuführen. Ich möchte damit abschließen. Vom Sklavenhaus zum Freudenfest. Da sind wir unterwegs. Ich möchte es nochmals deutlich sagen, es hat nichts mit Leistung zu tun, sondern damit, dass ich Gott wirklich verstehe. So, wie er mich, wie er dich gedacht hat. Das würde die Welt radikal verändern. Amen.